Sie hören den Kurier.
Diese Katze ist aus dem Sack. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer verhindert die Übertragung des Coronavirus. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 89,4%. Das dürfte weitreichende Konsequenzen haben. Der Kurier hat bereits vor Wochen berichtet, falls Geimpfte das Virus nicht übertragen, darf man sie aus juristischer Sicht nicht mehr einsperren. Warum? Das bespreche ich gleich mit Innenpolitikredakteur Christian Böhmer. Und was das gesellschaftspolitisch bedeutet, haben wir heute ausnahmsweise in einem prominent besetzten Pro und Contra abgehandelt. Auch die FPÖ wollte heute etwas auspacken, und zwar eine politische Bombe. Ob ihr das gelungen ist und wie verheerend die Detonation für Österreichs politische Landschaft war, hat unsere tatkräftige Praktikantin Sarah Weißkram recherchiert. Das hier ist der Daily Podcast des Kurier, heute mit mir, Michael Hammerl. Freitesten, Freiimpfen, es sind Themen mit gesellschaftspolitischer Sprengkraft, verstärkt durch die aktuelle Entwicklung. Sollten Geimpfte tatsächlich mehr Freiheiten genießen, dann dürften uns Wochen der Ungleichbehandlung bevorstehen. Wir werden unterschiedlich schnell geimpft, rund 500.000 Österreicherinnen und Österreicher haben bisher laut Sozialministerium zumindest eine Dosis erhalten. Der große Nachschub folgt allerdings erst im zweiten Quartal. Und auch Ende Juni dürften maximal 64% der Bevölkerung ihr Jaukerl bekommen haben. Wie geht es jetzt also weiter? Werden Geimpfte mehr Freiheiten haben? Was sagen Experten? Wie schaut das Ganze realpolitisch aus? All diese Fragen sind ein Fall für meinen Innenpolitik-Ressortkollegen Christian Böhmer. Und den begrüße ich jetzt am Telefon. Also lieber Christian, vor relativ genau einem Monat, nämlich am 26. Jänner, hast du bereits darüber berichtet, dass für Geimpfte keine Einschränkungen mehr gelten dürfen, nämlich aus der Sicht von Verfassungsjuristen, wenn sie das Virus nicht mehr übertragen können. Jetzt ist eine Studie da, die für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer genau das belegt, zumindest zu fast 90%. Du bist mit Verfassungsjuristen in regem Austausch. Hat sich da an der rechtlichen Lage jetzt irgendwas geändert?
Eigentlich nicht. Also wir haben die Geschichte, wie du richtig sagst, vor einem Monat oder mehr als einem Monat schon geschrieben und recherchiert, basierend auf Rechercheergebnissen oder ersten Gesprächen im Dezember. Das heißt, im Dezember ist dieses Thema aufgetaucht und unterm Strich ist die Aussage eigentlich ganz eine einfache. Wenn jemand für sich selbst und für jemand anders keine Gefahr mehr darstellt, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr, ihm irgendwelche Einschränkungen aufzuerlegen. Einen Gedankenstrich kann man aber da dazu machen, was im Dezember noch nicht klar war und was möglicherweise realpolitisch jetzt eine große Rolle spielt, sind die Mutationen. Im Dezember ist man auch davon ausgegangen, dass sozusagen das eine statische Geschichte ist und mit den Mutationen, wie sich da verhält und mit den Impfstoffen, das wird in den nächsten Wochen und Monaten die spannende Frage eigentlich sein.
Okay, das heißt, da haben Juristen jetzt momentan noch keine klare Meinung dazu, aus den genannten Gründen.
Es ist ganz einfach. Wenn man den Herrn Hammerl, den Herrn Böhmer sozusagen einsperren möchte, dann kann man das tun, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Und wenn sozusagen die Wissenschaft den Schluss zulässt, dass die Impfstoffe, egal wie sie heißen und wo sie sind, aber verhindern, dass man sich selbst oder andere ansteckt, dann gibt's eigentlich dafür keinen Grund mehr. Also dann müsste man immer vorausgesetzt, es geben die Forschungsergebnisse her und es ist sozusagen wahrscheinlich und realistisch, dass es auch wirklich so ist, dann müsste man alle Beschränkungen aufheben, weil sozusagen der Normalzustand ist die Freiheit und nicht die Beschränkung der Freiheit, sprich der Lockdown.
Was dann auch für uns beide gelten würde, ist eigentlich eine gewisse Ungleichbehandlung. Jetzt, wenn wir davon ausgehen, wir sind beide eher noch junge Menschen. Warum sollen Geimpfte und Nicht-Geimpfte unterschiedliche Rechte haben? Was sagen da die Experten?
Es sind nicht unterschiedliche Rechte, sondern unsere Rechte sind uns weggenommen worden. Und wenn der eine das Glück hat, dass sozusagen sein Zustand sich verbessert und er keine Gefahr mehr für andere ist, dann hat der andere ein bisschen Pech, weil er noch nicht geimpft ist. Ja? In Realpolitik wird dann, also erstens einmal ist das natürlich eine Neiddebatte, weil nur weil es mir schlecht geht, muss ja einem anderen nicht auch schlecht gehen und Einschränkungen haben. Also das ist das Neidargument, aber das realpolitische Argument ist natürlich, na Moment einmal, da haben wir dann ja eine Zweiklassengesellschaft und Unruhen und irgendwie Schwierigkeiten, und deswegen wird es realpolitisch wahrscheinlich, würde ich vermuten, auch darauf hinauslaufen, dass man sagt, okay, die wissenschaftliche Evidenz, wie es so schön heißt, ist noch nicht hart genug und ist noch nicht klar genug, vor allem was die ganzen Mutationen angeht, dass wir sozusagen noch nicht hundertprozentig oder zu 90% sicher sein können, dass alle Mutationen auch nicht weitergegeben werden können von Geimpften. Und deswegen warten wir da noch ein bisschen zu. Und in Wahrheit ist es dann, wie wir wissen aus der Realpolitik, ja so, dass wahrscheinlich im Sommer alle einen Zugang zur Impfung haben, zumindest in Österreich. Und dann wird sich diese oder könnte sich diese Frage sozusagen von selbst erledigen, weil dann hätte man zumindest nicht mehr das Problem, dass diejenigen, die sich gern impfen lassen wollen, aber für die noch keine Impfung da ist, dass die zumindest dann geimpft sein könnten. Also dann ist eher die Frage, wie geht man mit denen um, die sich partout nicht impfen lassen wollen.
Das heißt, du glaubst, realpolitisch gesehen, was ja wahrscheinlich auch vernünftig wäre, wird es keine zusätzlichen Freiheiten für doppelt Geimpfte geben?
Das ist jetzt einmal wahrscheinlich, weil eben die Unsicherheit durch die Mutationen noch da ist, weil man sozusagen auch diese ethische und grundrechtliche Debatte nicht führen will. Aber wovor ich eben warne ist, oder was schon eine spannende Debatte ist, ist, dass wir einfach so akzeptieren, dass ein Lockdown, Ausgangsbeschränkungen, das Verbot, seine Firma zu betreiben, das Verbot, in die Schule zu gehen und so weiter, dass das der Normalzustand ist. Also es ist frei impfen und so weiter, bedeutet immer irgendwelche Privilegien. Nein, wir sind jetzt alle eingeschränkt und wir schauen oder müssen schauen, dass wir möglichst schnell den Normalzustand haben, aber nicht andersrum.
Wäre es aus deiner Sicht oder jetzt auch aus der Expertensicht argumentierbar, dass möglicherweise mehr Freiheiten für Personen gelten, die mit BioNTech und Pfizer geimpft worden sind, im Gegensatz zu dann hauptsächlich wahrscheinlich jüngeren Leuten, die AstraZeneca bekommen haben?
Das weiß ich nicht. Das hängt wirklich davon ab, wie effektiv die Impfstoffe sind. Es muss auch nicht 100% sein. Also sozusagen eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit ist nie gegeben. Es muss nur sehr wahrscheinlich sein, dass sozusagen eine Impfung vor der Weitergabe schützt. Weil man kann sich ja auch andersrum die Frage stellen, normalerweise darf ich tun und lassen, was ich will. Jetzt bin ich angenommen zweimal geimpft mit Pfizer-BioNTech und muss aber trotzdem zu Hause bleiben über Nacht, darf gewisse Dinge nicht machen. Wenn ich sozusagen depressiv werde oder einen Schaden dadurch erleide, dann hat mir ja der Staat den Schaden zugefügt, weil eigentlich besteht ja kein sachlicher Grund mehr, mich weg oder einzusperren. Mhm. Und so wird es auch verfassungs- und grundrechtlich dann zu diskutieren sein. Wenn zum Zeitpunkt X irgendwie es wahrscheinlich ist, dass alle Impfstoffe gleich gut schützen vor einer Weitergabe, dann werden alle Geimpften sozusagen möglichst schnell aus diesem Nachteil und dieser Einsperrung rausgenommen werden müssen. Wenn die Unsicherheit zu groß ist oder die Politik sagt, naja, wir wollen da doch nicht drüber. Also wie gesagt, meine These ist, dass sie versuchen, diese paar Monate oder Wochen, wo zu wenig Impfstoff da ist, dass sie die noch mit dem Argument der Mutationen einfach überbrücken werden, weil man sich nicht antun will, die Diskussion, warum dürfen die einen was die anderen nicht tun, obwohl es eigentlich nur eine Neiddebatte ist. Ja, und man eigentlich auch froh sein könnte, dass gewisse Bevölkerungsgruppen wieder raus können, konsumieren können und sich ihres Lebens freuen und nicht depressiv werden oder sonst was.
Interessanter Punkt. Man könnte es natürlich auch argumentieren, dass man genauso gleichgestellt oder genauso wenig infektiös ist, wenn man eine Maske trägt und sich regelmäßig testen lässt. Im internationalen Reiseverkehr wird das wahrscheinlich eher schwierig, wie wir wissen, weil da wahrscheinlich der indirekte Impfzwang kommen wird. Aber kann man sich juristisch auch so gleichstellen, also indem man einfach regelmäßig testet und die Maske trägt?
Also wenn auch das wäre möglich, ja, also wenn die Evidenz halbwegs da ist, es gibt keine hundertprozentige Evidenz in der Wissenschaft, aber wenn man sagen kann, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man beim Tragen einer FFP2-Maske oder nach dem Absolvieren eines Covid-Antigen-Tests infektiös ist, dann könnte man, jetzt um auf ein praktisches Beispiel zu kommen, natürlich sagen am Abend, bist du entweder geimpft im Theater oder aber du hast einen am gleichen Tag einen qualitativ hochwertigen Antigen-Test gemacht, der negativ ausgeht. Das wäre sozusagen sicher, glaube ich, rechtlich möglich. Das passiert ja zum Teil auch schon, weil anders wäre es ja gesundheitspolitisch nicht erklärbar, warum man jetzt plötzlich zum Friseur gehen darf. Ja? Also wenn das alles so gefährlich wäre, dann würden wir diese ganze Teststrategie nicht machen und 250.000 Menschen jeden Tag testen.
Mhm. Eine andere Hürde, die wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen haben, derzeit fehlen uns eigentlich die technischen und organisatorischen Möglichkeiten, dass wir diese Besserstellung Geimpfter unter Anführungszeichen überhaupt umsetzen können. Israel hat da schon den sogenannten grünen Impfpass, den man sich herunterladen kann oder via App herzeigen und herunterladen kann. Jetzt aus funktionaler Sicht, wie weit ist denn unser E-Impfpass davon entfernt, das auch zu können?
Also ich habe heute am Vormittag erfahren von jemandem, also das macht Elga. Elga ist ja quasi der Gesundheitstresor, wo die österreichischen Patienten ihre ganzen Befunde drin haben und wo sie selber und die Ärzte zugreifen können. Und ich habe heute mit jemandem bei Elga gesprochen, die bereiten ja den E-Impfpass vor. Das heißt, es wird in Bälde so sein, wenn man geimpft ist, dass man digital in Elga auch seinen Impfnachweis hat. Und es wird auch voraussichtlich möglicherweise diese Woche noch im Parlament konkrete Vorbereitungsarbeiten für einen QR-Code geben. Das heißt, es ist keine große Hexerei, dass ich sage, der Herr Böhmer, der Herr Hammerl, die eine eindeutig zuordnbare Sozialversicherungsnummer haben, werden von einem Arzt geimpft, der trägt das dann in Elga ein. Dazu braucht man ja die E-Card. Und dann kann mit diesen Informationen ja erstens geimpft und zweitens eindeutig diese Person kann auch ein QR-Code generiert werden, den man dann verwendet. Momentan das Problem ist eher, dass man erstens datenschutzrechtlich aufpassen muss, wie werden welche Datenbanken miteinander verknüpft. Das ist in Österreich nicht so einfach. Das ist in Israel unter Anführungszeichen einfacher, weil die im permanenten Kriegszustand sind und da datenschutzrechtliche Bedenken nicht immer so ganz zentral sind. Und das Zweite ist natürlich, das Ding müsste natürlich europaweit zumindest funktionieren. Also die Idee ist schon, dass ich dann, wenn ich mit der Auermaschine von Wien nach Mallorca fliege und von der österreichischen einen QR-Code generiere, dass dann auch andere Gesundheitsbehörden sagen, okay, das ist eindeutig zuordnenbar, der Herr Mayer, der Herr Huber, der Herr Böhmer, die sind tatsächlich geimpft, das akzeptieren wir und damit ist eine gewisse Sicherheit gegeben. Das ist aber gerade in Vorbereitung. Also da sind wir eigentlich schon weiter, als man vielleicht vermuten würde.
Na gut, dann hoffen wir, dass das tatsächlich keine große Hexerei ist und dann klingt das ja eigentlich gar nicht so negativ. Lieber Christian, ganz lieben Dank für deine Expertise.
Sehr gerne.
Danke für die nackten Fakten und die Analyse. Also wägen wir kurz die Argumente ab. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre jede Öffnung sinnvoll. Aber wie reagieren wir, die Menschen, wenn ein anderer plötzlich ohne Maske in der U-Bahn sitzen darf? Heute gibt es an dieser Stelle ausnahmsweise kein Interview mit einer Politikerin oder einem Experten, sondern ein gepflegtes Pro und Contra. Mit dem stellvertretenden Chefredakteur des Kurier, Richard Grasl, und mit unserem Wien-Chronik-Chef Christoph Schwarz. Arbeitstitel: Sollen Geimpfte bevorzugt behandelt werden? Ich begrüße Richard Grasl, unseren stellvertretenden Chefredakteur, und Christoph Schwarz, unseren Wien-Chronik-Chef, in unserem Podcaststudio.
Servus, Michael. Hallo.
Hallo. Wir sitzen ja alle getestet und halten ausreichend Abstand. Wir haben gerade von Christian Böhmer gehört, dass der Fall juristisch relativ klar ist. Aber wäre es aus eurer Sicht auch gesellschaftspolitisch vernünftig, wenn mit BioNTech geimpfte Menschen mehr Freiheiten hätten als nicht geimpfte?
Naja, ich glaube, gesellschaftlich ist das jedenfalls schwierig und es spricht sehr viel dafür und es spricht sehr viel dagegen. Wir werden das im Morgen Kurier auch in einem Pro und Contra auch ausdiskutieren. Ich stelle mich auf die Seite, dass es trotzdem besser ist, dass es hier Möglichkeiten für Geimpfte, aber natürlich auch für Genesene, die ja per se dann auch immun sind gegen das Virus, dass es hier Möglichkeiten gibt, mehr Freiheiten zu haben. Denn es ist einerseits, glaube ich, wie es Christian Böhmer schon gesagt hat, grundrechtlich gar nicht möglich, dass ich einen Menschen, der nicht krank werden kann und damit Intensivstationen verstopft oder der andere Menschen gefährlich anstecken könnte, warum ich den einsperre. Also zum Beispiel, was die Ausgangsverbote am Abend betrifft, ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich. Und zweitens aus wirtschaftlicher Sicht, jetzt sind im Sommer hoffentlich 2,5 Millionen Menschen geimpft, 500.000 waren krank und sind wieder genesen. Das sind 3 Millionen Menschen, die in die Hotels gehen können, in die Gasthäuser gehen können, ohne Maske einkaufen gehen können. Und daher ist das auch aus von wirtschaftlicher Sicht meiner Meinung nach das Gebot der Stunde. Allerdings, das möchte ich schon einschränken, ist es, glaube ich, auch notwendig zu sagen, dass alle anderen, die noch nicht geimpft sind, die noch nicht die Möglichkeit hatten oder die sich nicht impfen wollen, per Test, so wie es jetzt beim Friseur auch schon ist, die Möglichkeit haben, diese Freiheiten sich auch zu erlangen durch eben Testen.
Christoph, siehst du das auch so?
Nein, also ich halte tatsächlich Privilegien für bereits Geimpfte, für vor allem gesellschaftspolitisch, und Richard Krasl hat es schon angesprochen, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor für gesellschaftspolitisch sehr, sehr problematisch. Wir reden da nicht nur vom juristischen Aspekt und nicht nur vom wirtschaftlichen Aspekt, sondern ich glaube, da sind wir ganz rasch wieder beim Thema der Solidarität, und wir haben jetzt ein Jahr lang von sehr, sehr vielen Menschen Solidarität mit den Älteren, mit den Schutzbedürftigen, mit diesen sogenannten vulnerablen Gruppen eingefordert. Und ich glaube, dass man jetzt auch im Gegenzug die Solidarität der bereits Geimpften einfordern kann. Denn was wir momentan schon als großes Problem sehen, ist, dass es da sehr rasch zu einer doppelten Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen kommen kann. Nämlich solange man sich nicht freiwillig impfen lassen kann, weil man an einen Impfplan gebunden ist, zum einen. Und zum anderen, solange man sich auch nicht aussuchen kann, mit welchem Impfstoff man denn eigentlich geimpft wird.
Aber ich frage jetzt ganz suggestiv, meinst du nicht, dass man bei den aktuellen horrenden Konjunkturprognosen jede Möglichkeit wahrnehmen sollte, die Wirtschaft in irgendeiner Form anzukurbeln? Und da wären Vorteile für Geimpfte, weil darunter fallen ja auch junge Ärzte etc., also nicht nur ältere oder betagtere Menschen, die möglicherweise gar nicht so stark ins Schema passen, fallen da ja auch rein.
Ja, sicherlich. Also es hat natürlich schwerwiegende wirtschaftliche Implikationen, und da gebe ich noch einmal Richard Krasl recht, der vorher schon gesagt hat, es gibt, glaube ich, für beide Argumentationen haben etwas für sich. Spannend ist, dass die Debatten ja in anderen Ländern ganz unterschiedlich laufen. Wir haben zum einen die Debatte in Israel auch schon mitverfolgt. In Deutschland wird es in eine andere Richtung debattiert. Da gibt es nämlich jetzt eine aktuelle Empfehlung auch des Deutschen Ethikrats. Und der wiederum rät ganz stark davon ab, Geimpfte zu bevorzugen. Und ich zitiere aus einem ganz aktuellen Paper, wo der Ethikrat auch schreibt, die Solidarität der Bürgerinnen und Bürger sowie die Bereitschaft zur Regelbefolgung könnte darunter leiden. Und es könnte auch schlussendlich die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung unterlaufen. Und die dienen ja wiederum dem Gesundheitsschutz aller. Also auch da sieht man schon auch schwerwiegende Folgen.
Also eine nette Empfehlung des Ethikrats, an die sich die deutsche Bundesregierung vielleicht gar nicht halten wird. So gewichtig ist diese Empfehlung. Es ist schon so, und ich mag auch auf die Erwerbsfreiheit zum Beispiel noch zurückkommen. Ja, jemand, der ein Fitnesscenter betreibt, wo drinnen es natürlich so ist, dass durch das schnelle Aus- und Einatmen am Laufband wahrscheinlich eine höhere Aerosolbelastung ist. Warum sollte es der nicht möglich haben, sein Geld wieder zu verdienen, damit, indem er jemanden reinlässt, der halt schon geimpft oder immun ist? Also ich glaube, man muss das wirklich auch von dieser Seite her sehen. Und was wir aber jedenfalls brauchen, ist eine funktionsfähige digitale Lösung dafür. Wir müssen auf unseren Handys einfach eine App haben, wo einfach klar ist, ist dieser Mensch, also bin ich geimpft oder nicht, bin ich vielleicht krank gewesen und gesundet oder bin ich getestet innerhalb der letzten 48 Stunden. Dann zeigt man das her, das ist grün, rot oder gelb. Gelb vielleicht, wenn man nur einmal geimpft ist. Und dann funktioniert das mit den Zetteln, dass man da jetzt herumläuft und die ja nicht fälschungssicher sind, die möglicherweise, wo man dann genau drauf schauen muss, wann war dieser Test eigentlich erst. Das funktioniert natürlich gar nicht. Und ich halte nichts davon, dass man das mit dieser Rotkreuz-Corona-App verbindet. Denn da geht es ja auch um Bewegungsdaten. Da wird dann nachverfolgt, wer wo ist. Da haben wir wieder datenschutzrechtliche Bedenken. Wenn in so einer App nur klar ist, der Herr XY, die Frau XY ist entweder geimpft, genesen oder getestet, dann sollte es mit der entsprechenden Farbe versehen sein.
Ich glaube, da geht es wiederum ganz stark um die Frage der Umsetzbarkeit und auch um die Frage der Überprüfbarkeit. Denn klar ist, dass so eine Regelung, eine Art Zweiklassengesellschaft natürlich auch immer dem Missbrauch Tür und Tor öffnet. Denn jetzt haben wir die Frage andersrum gestellt für mich als Privatperson. Wie ist es denn überprüfbar, ob mein Gegenüber, das vielleicht sich dann auch das Recht herausnimmt, in der U-Bahn ohne Maske zu sitzen, denn tatsächlich schon geimpft ist oder nicht? Denn mir gegenüber muss er die Daten ja nicht herausgeben.
Wäre es nicht möglicherweise im Sinne der internationalen Reisefreiheit und auch der Reisefreiheit in Europa, dass man so eine App EU-weit macht?
Sinnvoll wäre es, nur allein mir fehlt der Glaube, wenn ich mir die anhöre, wie die EU hier in den letzten Wochen und Monaten agiert hat, siehe auch Impfstoffbestellung. Da ist eigentlich nichts gekommen, was von der EU wirklich vernünftig war. Siehe auch zum Beispiel die europäischen Reiserichtlinien. Es ist doch völlig unklar, es gibt ein Verbot von Tirol nach Deutschland zu fahren, wenn die allerdings über Salzburg fährt und dann wieder nach Deutschland einreist, dann kann er das. Es muss doch auch in Europa möglich sein, klare Reiserichtlinien zu schaffen, und das geht nicht. Und mit der Impfstoffbestellung hat es auch nicht funktioniert, und daher glaube ich, auf diese App würden wir so lange warten, wenn wir auf die EU warten.
Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Also wenn man sich auch ansieht, wie es denn mit den Landeverboten funktioniert hat, nämlich nicht, denn auch da werden Passagierströme einfach umgeleitet. Dann, glaube ich, werden wir da eher länger auf eine funktionierende Lösung warten.
Ich mag nur noch eines anfügen. Wir diskutieren hier immer über das, was der Staat seinen Menschen zulässt oder verbietet. Wir diskutieren ja gar nicht das, was die Wirtschaft an Menschen geimpft, die geimpft oder nicht geimpft sind, zulässt. Wir hören ja schon von Fluglinien, die sagen, bei uns dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene mitfliegen. Das heißt, der Staat kann natürlich nur das eine regeln, aber was ein freies Unternehmen in seinem Bereich tut, das kommt natürlich dazu. Umso mehr brauchen wir diese App, wo man sich ganz klar und auch dokumentensicher ausweisen kann, in welchem Status man derzeit ist.
Vielleicht rückblickend auf unseren Impfplan bezogen, eine allgemeinere Frage. Wäre es nicht klüger gewesen, bevorzugt junge Menschen zu impfen, dann hätten wir diese Diskussion in der Form vielleicht jetzt gar nicht.
Das glaube ich nicht, weil es war doch immer das oberste Ziel, dass die Intensivstationen nicht überlastet werden, weil da eine Situation eingetreten wäre, dass Menschen nicht mehr behandelt werden können und sterben, weil sie keinen Platz mehr auf der Intensivstation bekommen und vielleicht vor dem Krankenhaus sterben, im Rettungswagen sterben. Und das hält keine Gesellschaft aus, das hält auch keine Regierung aus. Dadurch, dass wir jetzt die älteren Menschen impfen, die 85-Jährigen, bald die 80-Jährigen und dann einmal die über 65-Jährigen, fällt dieser Flaschenhals, wenn ich so sagen darf, der Intensivstation einmal weg. Und dadurch wird eine entsprechende Entspannung in der Situation, glaube ich, auch eintreten. Das heißt, wir können dann mehr Neuinfektionen pro Tag haben, aber haben hoffentlich trotzdem viel weniger Tote und viel weniger Schwerkrankte.
Wirtschaftlich schaut es aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen anders aus, denn, und ich formuliere es jetzt bewusst salopp, ob die geimpfte 85-jährige Pflegeheimbewohnerin den Konsum jetzt so großartig ankurbeln wird in den nächsten Wochen und reisen wird und einkaufen wird, ist, glaube ich, eine andere Frage.
Also du wählst da eher das wirtschaftliche Argument, oder war das jetzt nur eine...
Na, ich glaube nur, man darf es, weil wir auch jetzt
schon... Das war eine Replik auf mein Argument eigentlich, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist. Ich glaube nur, dass mit Beginn des Sommers, und auf den habe ich repliziert, eben nicht mehr nur die 85-Jährigen geimpft sind, sondern, wie du schon richtig gesagt hast, auch Menschen, die jünger sind, weil sie Lehrer sind, weil sie Polizisten sind, Rotkreuzbedienstete sind, und halt auch Menschen in den Golden Sixties, ne, die ihre 60er haben und dann schon vielleicht nach Tirol ins Hotel fahren.
Und ich glaube, das ist auch der Punkt, auf den es hinauslaufen muss. Also der Appell muss auch sein, impfen, impfen, impfen. Also wir sehen anhand der hohen Brisanz dieser Debatte, dass es einfach das oberste Ziel sein muss, jetzt möglichst rasch, möglichst breite Bevölkerungsschichten durchzuimpfen.
Was ich persönlich bedenklich finde, ist, dass dieser Diskurs, wie wir ihn hier führen, derzeit auf politischer Ebene in Österreich noch nicht wirklich ernsthaft geführt worden ist. Es gibt keine öffentliche Debatte darüber, wie sich hier auch die Parteien, die Regierungsparteien, auch diese Oppositionsparteien dazu denn wirklich stellen. Und ja, vielleicht haben wir ein bisschen einen Anstoß gegeben, dass es höchste Zeit ist, diese Debatte zu führen, weil sie wird kommen, egal ob wir das wollen oder nicht.
Das nimmt tatsächlich auch meine abschließende Frage vorweg, die ich gerne noch in den Raum stellen würde. Was denkt ihr denn vielleicht, was sagen auch eure Quellen, wie das realpolitisch dann aussehen wird? Wird es mehr Freiheiten geben für Geimpfte?
Naja, rechtlich, glaube ich, kommt der Gesundheitsminister und die Regierung nicht drum herum, wie das Christian Böhmer schon richtig ausgeführt hat. Aber es hat ja schon einmal der Bundeskanzler Kurz auch gesagt, bis das rechtlich entschieden ist, sind dann eh vielleicht alle geimpft. So gesehen könnte man es machen. Ich glaube, dass sie wissen, dass sie es tun müssen, aber die Kartoffel zu heiß ist, weil die Debatte sicherlich eine ganz, ganz schwierige werden wird.
Ich glaube, es bräuchte einen sehr mutigen politischen Schritt dafür. Ob sie dazu die Kraft haben, ist die Frage. Die Alternative ist zu warten, bis tatsächlich jemand auch den Rechtsweg beschreitet.
Ich glaube, der Schlüssel kann nur dieses Testen sein. Das heißt, diejenigen, die noch nicht geimpft sind, dass die Möglichkeit haben, die gleichen Rechte sich zu erwerben, wenn man innerhalb von 48 Stunden geimpft ist. Da braucht man aber dazu natürlich kostenlose Tests. Das muss gratis sein. Punkt 1, diese Tests müssen im Umkreis passieren können, dass man da nicht eine halbe Stunde wohin fahren muss und dann noch eine Stunde warten muss dort, wenn man das alle zwei Tage machen möchte. Und wenn man das schafft und das dann gleichstellt rechtlich denjenigen, die geimpft sind, dann glaube ich, kann man diese Kartoffel schon noch angreifen und zum Gunsten der Wirtschaft und unserer Gesellschaft auch weiter schupfen.
Sehr gut. Lieber Richard, lieber Christoph, vielen Dank.
Das war eine fundierte Debatte mit Mehrwert. Den hätten heute auch viele von der Freiheitlichen Partei Österreichs erwartet. Schmuddelige Fotos, Aufzeichnungen von Telefonaten, verräterische SMS oder brisante Chatverläufe, die Spekulationen darüber, was die FPÖ heute Montag auf ihrer Website tuesfürmich.at veröffentlichen würde, sie gingen in alle Richtungen. Dann, als der Countdown auf der Website abgelaufen war und der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss Christian Hafenecker auf seiner Pressekonferenz zu sprechen begann, wurde klar, die FPÖ hat mehr Zeit in den Aufbau des Spannungsbogens gesteckt als in die Konstruktion der Bombe. Diese ist eher nicht explodiert, man könnte fast von einem Blindgänger sprechen. Eingangs der Pressekonferenz beschwor Hafenecker erst einmal den tiefen Staat als ultimatives Drohgebilde.
Vielleicht einmal noch einmal ein Rückgriff auf den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der hat uns in den letzten Monaten eines schon ganz massiv offenbart. Und zwar, es ist der tiefe Staat, der sich hier in Österreich festgesetzt hat oder der tiefe Staat, der in Österreich aufgebaut worden ist. Und da geht es nicht nur um eine Partei, die ÖVP, sondern es geht auch um Institutionen des Staates und auch um Spitzenbeamte, die diesem tiefen Staat Vorschub leisten.
Nichts anderes war laut FPÖ die SMS von Finanzminister Gernot Blümel an den damaligen Kabinettschef des Finanzministeriums, Thomas Schmidt. Neu ist, sollte die FPÖ in Zukunft brisante Details haben, gibt es dafür jetzt eine eigene Website. Wohl auch als Konkurrenz zu Online-Medien wie Zack Zack, herausgegeben vom verstoßenen urgrünen Peter Pilz. Und auch die FPÖ möchte nun mit einem Parteiblog mitspielen, der da heißt Zur Sache. Nicht neu war die eigentliche Enthüllung der FPÖ. Sie sorgte eher für Verwunderung, denn der Name der Website Tu es für mich weist eindeutig auf die Machenschaften der ÖVP und auf Blümel hin. Stattdessen attackierte die FPÖ-Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Über den Inhalt hat die Tageszeitung Der Standard bereits vor rund einem Monat berichtet. Van der Bellen soll vorab über das Ibiza-Video Bescheid gewusst haben. Der angebliche Beweis, die E-Mail eines Ibiza-Detektivs an Van der Bellens Büro und ein verdächtiger Kalendereintrag. Der Präsident dementiert. Hafenecker ist sich sicher, Van der Bellen, der eigentlich ein unparteiliches Staatsoberhaupt sein sollte, fährt eine politische Kampagne und schaut dort weg, wo er eigentlich hinschauen müsste.
Ja, ein Bundespräsident, der eine Staatskrise auf sich zukommen lässt und nicht versucht zu kalmieren und das aufzuklären, sondern strategische Beratungen und Überlegungen dazu anstellt, wie man das größtmöglich eskalieren kann, der hat für mich einen schweren Amtsmissbrauch begangen, ist aus meiner Sicht deswegen auch rücktrittsreif.
Hafenecker spricht also sogar von Amtsmissbrauch und fordert natürlich deshalb den Rücktritt des Bundespräsidenten. Zusammengefasst, die einzige Überraschung heute war, dass die FPÖ ihre Chance, die ÖVP noch weiter unter Druck zu setzen, versäumt hat. Auch Amra Duric, von der unser Tweet des Tages stammt, findet für die sogenannte Bombe der FPÖ einen passenden Vergleich. Sie schreibt, die FPÖ-Bombe ähnelt etwas einer Schwedenbombe. Viel Schaum und Luft, nur nicht ganz so süß. Hashtag tu es für mich. Wir haben heute bereits viel über Ungleichbehandlung gesprochen. Da bietet sich ein Thema zum Abschluss sehr gut an. Struktureller Rassismus. Wer denkt, er sei woke, also wach und aufmerksam, wenn es um rassistische Umtriebe geht, der sollte jetzt gut zuhören und sich gefälligst selbst hinterfragen. US-Medien berichten, die Bildungsabteilung des US-Bundesstaats Oregon hat herausgefunden, dass Rassismus auch in einer Disziplin abgebaut werden muss, die eigentlich davor gefeit schien, weil sie scheinbar klare Antworten zulässt. Die Mathematik. Ja, Mathematik sei inhärent rassistisch, argumentieren die Experten. Der Beleg, im US-Schulsystem schneiden Schwarze und Latinos bei Matheprüfungen schlechter ab als Weiße. Lösungsvorschlag 1 plus 1 ist nicht mehr 2, es müssen auch alternative Antworten erlaubt sein. Wenn es um Lösungswege geht, haben verschiedene Kulturen unterschiedliche Zugänge. Objektive Antworten gibt es schlicht und einfach nicht. Nein, zumindest zwei sollten zulässig sein. Wer denkt, dass eine Antwort richtig ist und das begründen kann, der muss auch Recht bekommen. Ob es im Sinne des Antirassismus ist, der arabischen Zahlenschrift Rassismus zu unterstellen, das kann und darf ich als weißer Cis-Mann leider nicht beurteilen. Damit verabschiede ich mich für heute. Ton und Schnitt sind von Dominik Kanzian, produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Redaktionell unterstützt hat uns heute Sarah Weißkram. Wenn euch gefällt, was ihr gehört habt, dann abonniert den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Mein Name ist Michael Hammerl und ich entlasse euch nun hoffentlich mit einer Bombenstimmung in die Freiheit.